What's up, boys and girls? It's the boy, Will Compton, and you're listening to First and 10, the official podcast of the German Titans. Let's go.
30, 20, 15, 10, 5, end zone! Touchdown, Titans! A.J. Brown!
You threw him into the suites. He's sitting with my wife right now, my kids. That poor guy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten mit euren Hosts Martin.
Moin Moin, dem Tim.
Yep, auch am Start, obwohl immer noch in der Corona-Quarantäne seit nur mehr 11
Corona,
Tagen.
Corona-Tim.
Ja, Corona-Tee. Ja, nur Martin. Corona-Tee. Scheiße, ey, ich habe keinen Bock mehr drauf. Seit 11 Tagen.
Auf Corona.
Ja, ey, reden wir gleich nochmal kurz drüber. Nächste Woche steht der Draft an.
Jo, hol mal die Leute rein.
Ja, gleich. Also nächste Woche steht der Draft an. Was haben wir bisher zu dem Draft gemacht? Gar nichts. Irgendwie bist du gerade gefreezed. Ist er freeze? Hörst du mich? Dann ist er vielleicht raus. Ja, genau. Wir haben da ist er wieder. Wir haben sehr viel zum Draft bisher gemacht, nämlich gar nichts, weil ich zu dem Thema überhaupt nicht bewandert bin und davon gar keine Ahnung habe, haben wir gedacht, holen wir uns Verstärkung dazu. Natürlich wieder am Start. Chris.
Moin, Chris.
Hallöchen.
Moinchen.
Und ein ganz neues Gesicht mit an Bord. Viele von uns kennen ihn aus der Gruppe, der Max. Aber live gesehen hat noch keiner von uns. Ich auch nicht, also doch jetzt vorhin vorab, ja. Aber jetzt haben wir auch mal ein Gesicht zu der Person, die immer sehr konstruktive Beiträge schreibt und seinen Senf immer dazu gibt und auch im Analytics-Bereich mir ziemlich auf den Sack geht manchmal. Aber nichtsdestotrotz, sehr geil, dass du mit am Start bist und deinen Input hier dazu gibst. Herzlich willkommen, Max.
Hi, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Aber ich war tatsächlich schon mal dabei. Du musst mein Gesicht kennen. Ich war bei einer Watchparty dabei.
Oh, peinlich, peinlich. Peinlich.
Welche Watchparty?
Ach doch, war ein Titans.
Vielleicht war Tim nicht dabei.
Oh, wo war das?
Ich kann es dir gar nicht mehr sagen.
Wo hatten wir Watchpartys?
Haben wir verloren und Tim hat sich danach die Hucke zugesoffen. Ich weiß es einfach nicht mehr.
Also ich weiß nicht, wir hatten einmal gegen die Saints in Wiesbaden, dann hatten wir einmal in... Wo kommst du nun her?
Ich aus Dresden.
Aus Dresden?
Wie da auf der Seite auch steht. Lustigerweise.
Aus Dresden gibt es ja eigentlich nicht so viel Gutes.
Das ist wohl wahr.
Okay, wir hatten mal eine Watchparty, wo du dabei
warst. Ja, war online.
Ach so. Online. Ja, keine Ahnung, schon vergessen. Weißt du, ey, wenn du über 30 wirst, da vergisst du den ganzen Scheiß. Bei mir denke ich mir manchmal, King of Queens, wenn du es geschaut hast, als Doug zum anderen gesagt hat, du seniler alter Zirkusaffe, damit kann ich mich identifizieren. Nur, dass ich mich selbst damit bezeichne. Weil ich vergesse jeden Scheiß.
Zum Beispiel auch den Namen von Arthur.
Richtig, genau. Gut, Max. Zunächst mal an alle, die da draußen sind. Ihr seid schon fleißig dabei. Ich sehe es, Kommentare. Wir wollen haben, dass alle ein Teil davon sind. Also, kommentiert. Wir holen euch mit dazu. Jetzt mit dem Video, aber halt mit euren Kommentaren. Wir geben unseren Senf dazu ab. Eventuell, wenn ihr da noch was dazu zu sagen habt, holen wir auch wieder mit rein. Also soll ein bisschen interaktiv sein. Deswegen, liken, subscriben, kommentieren. Deswegen, René ist am Start. Richtig, René. Dieses Intro. Sind ein paar schöne Sachen dabei. Und hoffentlich geht es auch weiter mit den schönen Sachen mit AJ Brown. Bratensaft, Salve. Keine Ahnung, was Salve heißt. Ich kenne Salve eigentlich nur vom Ballen. Aber okay.
Hey. Latein, hallo, Grüße.
Ah, okay.
Guten Tag.
Ja, ich kenne nur Persona non grata und das wird meistens auf mich bezogen.
Ja, das war eins der 5 Worte, die ich aus 6 Jahren Latein mitgenommen habe.
Dann haben wir noch Titan Brad. I have to get you guys on the show sometime soon. Yeah, maybe. Normally we don't do English podcasts. But maybe if we go international, we'll switch your language to English and have you on the show. And René hat auch gesagt, Max kommt aus Dresden und ist nicht in der Ossi-Gruppe. Ja, Max, falls du es nicht weißt, wir hatten früher so ein paar Differenzen in der Gruppe und dann haben ein paar aus dem Osten gemeint, wir ziehen die Mauer hoch und machen eine extra Ossi-Gruppe, wo nur die Ossis rein dürfen.
Ach so.
Ja, die wollen wieder unter sich sein, so ein bisschen so verlorene Memory auch wieder zurückholen. Aber Max, du bist jetzt hier, Spotlight ist jetzt mal auf dich gerichtet. Jeder, der neu in der Show ist, muss einmal kurz seinen Senf dazu geben, muss klar einmal kurz erklären, wie kamst du zu den Titans? Oder wie kamst du allgemein zu Football? Wie kamst du zu den Titans, dass die Titans deine große Liebe wurden? Viel Spaß.
Ja, ist eigentlich eine relativ einfache Story. Ich habe damals in einer Woche, wo ich krank zu Hause war, angefangen, Madden-Let's Plays zu gucken. Und gespielt wurde da Max Mariota. Und ich habe mich in die Spieler verliebt, damit langfristig auch in die Titans, weil ich dann angefangen habe, Spiele zu gucken.
Ja. Also, Mariota war der Grund, warum du Titan-Fan geworden bist.
Korrekt.
Haben wir so einige.
Haben wir
erstaunlich viele, vor allem noch aus der Zeit zurückgedreht aus Oregon, Ducks-Zeiten, dass die da College viel verfolgt haben und dadurch auch den Weg zu den Titans gefunden haben.
Und die Kombination mit Madden waren, glaube ich, auch viele, ne?
Ja.
Einfach übers Zocken zum Football gekommen und über Mariota zu den Titans.
Also Klaas Knochen Marcus hatte ich zu den Titans gebracht.
Und über Florian zu uns. Oder nicht?
Effektiv, ja.
Den kanntest du auch von Madden, glaube ich, ne?
Ursprünglich von Twitter.
Also, okay.
Ja, und ich bin der Lügen-Tim. Stehe ich dazu, passt. Danke, René.
Der Corona-Tim.
Ja. Ich habe Job, René.
Das Interesse für den Draft und die Prospects und die Analyse, wo kam das her, Max?
Grundsätzlich eigentlich, ich habe mich angefangen, damals 2019 mit dem Draft zu beschäftigen. Ich habe ursprünglich diverse Hype-Videos gesehen für Marquise Brown zu den Titans. Und ich habe mich damals ein bisschen in das Prospect verliebt, habe dann am Ende AJ Brown bekommen, bin aber im Nachhinein nicht unglücklich darüber. Und danach habe ich dann angefangen, mich selbst damit zu beschäftigen, Tape zu gucken und mir meine eigene Meinung zu bilden.
Genau, und du beschäftigst dich genau mit den Sachen, wovon ich keine Ahnung und keine Lust habe. Weil es mich überhaupt dieses ganze Zahlenwirrwarr, wo einfach alles runtergebrochen wird auf ein paar Prozentzahlen und nicht auf die Situation so wirklich eingegangen wird oder das Bauchgefühl, ist halt überhaupt nicht so meins.
Mich packt es jetzt so seit 4 Jahren, glaube ich. Aber ich habe schon gesehen, Max wird mich, glaube ich, hart in den Schatten stellen mit dem, was er alles vorbereitet hat. Das wirkt wahnsinnig professionell.
Mal gucken.
Davon wollen wir jetzt auch was hören, ne?
Genau, was sind denn die Themen? Was habt ihr Jungs mitgebracht für uns?
Ich habe für euch die Quarterbacks, die ja jetzt doch irgendwie mit der Entwicklung der letzten 3-4 Monaten nicht mehr irrelevant für Tennessee zu sein scheinen. Und ansonsten die eher irrelevanten DBs.
Auch für Tiefe sind die gar nicht so irrelevant, finde ich. Da kann man
das ist richtig.
Später schon schön noch was abgreifen.
So ein Backup-QB kann man doch auch irgendwann mal gebrauchen in ein paar letzten Runden.
Auch da habe ich einen geil.
Sehr cool. Ja, und ich habe euch einen Überblick über Offensive Line Prospects mitgebracht. Also ein bisschen querbeet. Tackles, Guards, bisschen Center Prospects sind auch dabei. Für mich eine Feuertaufe, habe noch nie über Prospects gesprochen, habe mich die letzten Jahre immer jedes Jahr ein bisschen mehr mit Draft beschäftigt und ja, freue mich drauf.
Schön, ja, für mich ist halt, also allgemein erstmal gehalten. Meiner Meinung nach brauchen wir QB in der ersten und dritten Runde überhaupt nicht zu draften. Da sind wir eigentlich meiner Meinung nach gut aufgestellt, auch noch für die Zukunft. Weil Ryan Tannehill absolut noch 2 Jahre Vertrag hat und danach mit seinen Two Void Years, die danach noch kommen, noch erheblichen Cap-Hit hat und wir allgemein in aktuell in der Position sind, wo wir definitiv Contender sind. Und hier eben die aktuellen Baustellen, die wir haben, vor allem nachdem Quessenberry jetzt auch bei Buffalo untergekommen ist, wir überhaupt keinen wirklichen Right Tackle haben, anderweitig eingesetzt werden sollte als zum Beispiel ein Quarterback.
Also das ist jetzt meine Meinung. Kann man erstmal so mitgehen. Meine Tendenz ist halt aktuell, dass gefühlt die Franchise nicht überzeugt ist von Tannehill. Das heißt, es ist zumindest eine Möglichkeit und das heißt, es wäre für mich relevant zu betrachten, was sinnvoll wäre, falls man in Runde 1 QB geht. Plus dazu kommt die Überlegung, Tannehill wird nächstes Jahr relativ teuer und hat ein Out im Vertrag. Das heißt, es ist eher so die Überlegung, nimmt man halt einen Rookie plus die Verlängerung von Nate Davis, Amani Hooker, David Long oder Zach Cunningham, der nächstes Jahr teuer wird, oder halt Tannehill und riskiert potenziell diese Spiele zu verlieren.
Richtig. Also von welchen Possible Out redest du nächstes Jahr? Von dem Possible Out mit roundabout 20 Millionen Dead Cap?
Das ist, ja.
Das ist für mich kein Possible Out. Sorry, aber 20 Millionen Dead Cap ist ja
mehr, ein Quarterback mehr als noch akzeptabel.
Mhm. In Anbetracht der Tatsache, wie viel wir noch auf der Uhr haben, beziehungsweise wie viel wir schon auf der Uhr haben und danke. Und was noch alles kommt, würde ich trotzdem ganz gerne mal jetzt Richtung Prospects gehen, gerade weil Max ja auch für Runde 1 Möglichkeiten sieht. Bin ich schon gespannt, wen von denen du jetzt dann auch für uns als Möglichkeit sehen würdest. Und es gibt ja jetzt dieses Jahr so überhaupt nicht diesen einen QB1. Man hört ja, also ich habe jetzt innerhalb der letzten Tage 4 verschiedene QBs als QB1 gesehen für die verschiedenen Mock-Drafts. Die gehen zwischen Pick 4 und Pick 24. Der eine mockt Wilder an 4 und der nächste mockt ihn an 24. Und die Spanne ist ultra groß. Der Malik Willis-Hype hat so ein bisschen abgenommen, finde ich. Und bevor ich jetzt noch mehr Namen raushaue, würde ich sagen, go ahead, Max.
Es gab noch einen. René hat sich auch noch in die Konversation eingehauen. Ich sehe es nicht so. Ich sehe nicht, dass wir einen Top-10-Quarterback in unseren Reihen haben. Ich sehe einen Top 20, Top 15, ja, aber Top 10, nein. Über die QB-Class kann ich nichts sagen, da kommst du jetzt gleich dazu, Martin. Ach, Martin, Max. Aber ja.
Okay. Dann werde ich einfach mal einsteigen. Ich gehe aktuell davon aus, dass Malik Willis der Clear-Cut QB1 in der Class ist. Das hat nicht zwingend den Grund, dass er jetzt mit seiner Baseline oder seinem aktuellen Skill ganz klar weit vor dem Rest liegt, aber Malik Willis hat den Upside, die Elite-Trades, die man in der aktuellen NFL braucht, um mit QBs wie Mahomes und Josh Allen mithalten zu können. Er hat einen unglaublichen Arm, er hat athletisches Upside bis sonst wohin, also mein Pro-Comp für ihn ist ein noch relativ roher Lamar Jackson. Er hat auch schon ein Top 30 Wizard mit den Titans. Das heißt, der ist durchaus zumindest im Hinterkopf der Titans, Scouts und des, von John Robinson. Allerdings würde ich ihn potenziell deutlich vor dem Titans-Pick vom Board gehen sehen, weshalb er jetzt nicht zwingend der wahrscheinlichste Pick für Tennessee an der Stelle ist. Im Großen und Ganzen ist halt das große Problem, was er hat, ist, er hat gegen relativ schwache Competition gespielt für Liberty, hat 2019 noch bei Auburn damals gegen Bo Nix, der jetzt wirklich keiner der krassen Quarterbacks im College ist, den Kampf um den Starting-Job verloren. Also zu sagen, wie viel er jetzt am Ende schon drauf hat, ist extrem schwierig. Und ich würde potenziell davon ausgehen, dass er ein bis sogar zwei Jahre erstmal hinter einem anderen Quarterback sitzen muss, bevor er überhaupt sinnvoll starten kann. Genau, das wäre für mich der QB1 in der entsprechenden Class. Aber halt, wie gesagt, kein Kandidat für die Titans, auch wenn da zumindest offiziell Interesse zu bestehen scheint. Dahinter wird es dann relativ kontrovers in Anführungsstrichen, weil ich habe Sam Howell als Nummer 2 gerankten Quarterback, den man zwischen QB2 und QB6 bei allem findet. Ich sehe ihn irgendwo Mitte bis Ende Runde 1. Aber es gibt auch genug Leute, die ihn Ende Runde 2 sehen, wie die meisten Quarterbacks, die eine sehr starke Range von Mitte Runde 1 bis Ende Runde 2 haben. Howell ein bisschen ähnlich wie Willis mit einem extrem starken Arm. Einer soliden Athletik, also sehr vergleichbar mit Josh Allen in diesen beiden Trades, allerdings auch noch sehr roh und mit großen Problemen durch seine Progressions zu gehen. Auch da war die North Carolina Offense nicht das beste Surrounding für ihn und hat ihn meiner Meinung nach stark zurückgehalten. Ich finde, er ist ein Kandidat, wenn der an 26 für Tennessee da ist und wenn man sagt, der gefällt einem von seinem Spielstil her mit seinem starken Deep Ball und ein bisschen Schwächen in den Progressions, dann wäre das jemand, mit dem ich nicht unzufrieden wäre. Definitiv nicht. Und deshalb denke ich, dass das ein Kandidat an der Stelle sein sollte. Wenn man QB geht, ist er einer von den zwei, die ich in der Runde 1 für Tennessee sehen wollen würde. Der zweite Kandidat wäre dann mein Quarterback 3 an der Stelle. Das ist nämlich Desmond Ridder. Desmond Ridder habe ich als Procom Max Mariota. Das hat mir sehr viel gemacht, sein Tape zu gucken und alles Mögliche. Ich habe mich ein bisschen verliebt in den Jungen. Er hat die Athletik, wie Mariota sie damals auch hatte, also extrem schnell, agil, definitiv ein starker Threat als Runner. Und Coaches und Mitspieler schwärmen von sowohl seinen Leadership-Skills als auch von seiner Work-Ethic. Er hat sich jedes Jahr verbessert, er hat Schwächen aus seinem Spiel rausgenommen und ist meiner Meinung nach auch ein Spieler, um den man sein Team aufbauen wollen würde. Also da gibt es jetzt nicht viel, was man in der Hinsicht von seinem mentalen mag. Sein Frame ist ein bisschen niedrig, er muss ein bisschen Masse aufbauen, was natürlich dazu führen kann, dass man ein bisschen ans verliert. Das ist ein Risiko und muss man halt schauen, wie das am sinnvollsten ist. Das müssten dann Tennessee-Teams entscheiden, wie sie dort weiter vorgehen wollen, um das auf der einen Seite die nötige Athletik aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite trotzdem seine Verletzungswahrscheinlichkeit so niedrig wie möglich zu halten. Also für mich eigentlich ein sehr schöner Pick an 26. Das ist ein Spieler, auf den ich durchaus Bock hätte.
Hast du Schwächen bei ihm, die du siehst?
Entschuldigung, du warst gerade nicht abgehakt. Könntest du es nochmal sagen?
Hast du Schwächen bei ihm, die du siehst?
Definitiv. Wie gesagt, der Frame. Sein Competition-Level war nicht ganz so niedrig wie bei Malik Willis, aber doch nicht das Krasseste, was die College-QBs gesehen haben. Und seine Throwing Motion ist manchmal noch ein bisschen zu lang, was auch teilweise zu schwierigem Ballplacement führt. Genau. QB4 ist für mich Matt Corral. Der war mein Quarterback 1, bevor er sich jetzt am Ende der Saison verletzt hat und die Offseason kam. Er hat auch extrem starke Athletik, wie die anderen drei auch. Also athletisch gesehen, von der Mobilität ist diese QB-Klasse ganz gut. Mir gefällt seine Accuracy, was aber das Problem ist, er hat in der All-Miss-Offense relativ viele Screens geworfen, RPOs, Play-Action-Heavy und eine Menge Schemed First-Read-Throws, was einfach dazu führt, dass es schwer einzuschätzen ist, wie gut seine Progressions wirklich sind. Und ich habe ein paar Fragezeichen bezüglich seines Deep Balls. Auch Matt Corral könnte wie die anderen drei Quarterbacks weit vor dem Titans-Pick gehen, aber auch bis Ende Runde 2 droppen. Das ist alles möglich.
Und apropos Verletzungen, die du angesprochen hast, wir hatten das auch, glaube ich, schon mal in der WhatsApp-Gruppe beschrieben. So wie ich den gesehen habe, bisher muss man dem sehr, sehr stark ans Herz legen, auch mal ins Auszulaufen oder zu sliden, weil der ja eigentlich irgendwie wie ein Running Back den Kopf runternimmt und dem Verteidiger noch eins mitgeben will.
Ja, und dafür hat er nicht zwingend den Frame. Also ein Sam Howell auch ganz gern mal, aber der ist deutlich bulliger. Der kann dann eher mal durch so ein Defense durchrennen. Genau. Als QB5 habe ich Kenny Pickett, der ein sehr spannendes Prospekt ist, weil auch der viel in den Top 10 geht. Im Gegensatz zu einem Corral oder Howell, die da tendenziell eher nicht gesehen werden. Und ich bin ehrlich, ich sehe Pickett nicht so hoch. Der hat definitiv den höchsten Floor. Seine Accuracy ist gut, sein Arm ist solide und er ist halbwegs mobil. Aber im Endeffekt hat er meiner Meinung nach keine Elite-Trades. Und das führt einfach dazu, dass er keinen Top-10-Upside hat, weswegen ich ihn niemals so hoch nehmen wollen würde. Also es ist ein bisschen vergleichbar mit Mac Jones, aber in schlechter.
Und ich habe mich damit zwar vorher nie so wirklich beschäftigt, aber das kam immer wieder auch über ihn auf, dass er halt im Vergleich winzige Hände habe, wo man ihm halt auch irgendwie Fumble-Problems zugeschrieben hat, die er tatsächlich ja hatte im College. Er hat einige Fumbles gehabt, Interceptions nicht so viele, aber einige Fumbles eben. Und das hat man teilweise auch darauf geschoben, wie ich jetzt mehrfach gelesen habe. Irgendwie dieses Ding, dass man auf krasse Ausnahme setzen würde, weil der einzig namhafte Quarterback mit der Handgröße war, und jetzt habe ich es wieder vergessen, von den Falcons damals. Exakt, der Überathlet. Ansonsten irgendwie niemand Erfolgreiches mit, ja.
Ja, ich bin normalerweise kein Fan davon, diese Intangibles wie Handgröße zwingend auf das NFL-Potenzial zurückzuführen. Aber wir haben bei Kenny Pickett ein reales Fumble-Problem gesehen. Wir können das darauf zurückführen. Auch wenn da immer schwierig ist, wie viel Impact die Hände am Ende trotzdem drauf hatten, weil es gibt diverse Analysen, wo es darum geht, dass Kenny Pickett's Handsize gar nicht so klein ist, sondern der hat nur eine Fehlstellung von seinem Daumen, die so leicht angewinkelt ist. Er kann seinen Daumen, soweit ich weiß, nicht ganz durchstrecken. Oder ich weiß, einer der Finger war es, der zu einer verringerten Größe der Handmessung geführt hat. Und dass das ein bisschen flawed ist an der Stelle. Aber ja, er hat ein reales Fumbling-Problem und er spielt auch mit Handschuhen, deswegen muss man halt vorsichtig sein. Mein QB6 habe ich Carson Strong, den ich so ein bisschen vergleichen würde mit einem schlechteren Matt Ryan. Er hat einen unfassbar starken Arm und einen Quick Release wie kein anderer Quarterback in dieser Class. Also als Pocket Passer ist er wahrscheinlich der Beste, vor allem von seinem Floor, aber auch vom Ups. Ich habe einfach nur große Fragezeichen, weil er absolut keine Mobility hat, weil er viel zu sensitiv gegen Pressure ist und dort extrem fragwürdige Entscheidungen trifft und es kaum noch Top der heutigen NFL gibt mit einer so niedrigen Mobilität wie er.
Da jetzt mal kurz reinzugehen, die ersten 5 sind ja eigentlich Consensus Top 5. Und ich glaube, die werden auf Und ich glaube, die werden auf jeden Fall auch in den ersten beiden Runden alle weg sein. So verrückt wie die NFL teilweise ist, 4 wahrscheinlich mindestens in der ersten Runde. Wo siehst du Carson Strong gehen? Den Second Rounder haben wir nicht. Ich glaube auch nicht, dass der interessant für uns ist, so wie Carson Strong zum Beispiel ist. Aber wo würdest du den ziehen?
Wo ich ihn persönlich ziehen würde? Runde 4. Bin kein Fan von ihm. Absolut nicht. Wo ich denke, dass er geht, allerspätestens Tampa Bay Runde 3, frühestens Tampa Bay Runde 1.
Nein. Frühestens Tampa Bay Runde 1. Haben die überhaupt einen First Rounder?
Ja, haben sie.
Ja, doch, haben sie. Glaubst du wirklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Direkt nach uns,
gibt
oder?
Leute, die Carson Strong als Quarterback 2 haben.
Okay.
Da vielleicht mal, Martin, vielleicht kannst du da sogar was, was Medizinisches zu sagen, weil das ist ja auch immer so ein Ding bei ihm gewesen, dass er eine Knieoperation hatte und schon in der Highschool irgendwie da eine Operation am Knie brauchte. Und ich habe mir das mal aufgerufen, wie das heißt, der Kram. Osteochondrosis dissecans, was irgendwie bei jugendlichen Sportlern sehr häufig auftritt und im schlimmsten Fall halt zur Arthrose führen kann. Aber vielleicht weißt du da noch was drüber.
Also so wie das für mich jetzt klingt, ohne dass ich mich da jetzt eingelesen habe, geht das darum, bei gerade sehr groß wachsenden Männern ist das manchmal so, dass der Oberschenkelknochen schneller wächst als das restliche Bein, sag ich mal, und dann ein bisschen hart zieht und dadurch eigentlich nur Knorpelmasse kaputt geht im Knie. Und das wird teilweise gespritzt und dann braucht man so 3, 4, 5 Wochen Ruhe mit dem Knie und keine Belastung oder wenig Belastung. Und dann dürfte das schnell wieder passé sein oder gut sein. Aber ganz ehrlich, wenn wir ihn schon hier haben, da könnte René als Physiotherapeut wahrscheinlich noch besser was zu sagen. Vielleicht schreibt er das gleich mal auf hier nebenbei. Können wir das noch reinholen? Ach. Nee. Ja,
in den Kommentaren schreibt doch mit rein.
Und noch so ein QB, den du später für die Late Round hast, den wir dann vielleicht 5. Runde oder so ziehen?
Da habe ich 2 Leute noch. Einmal Bailey Zappe. Der wird tendenziell eher Runde 4 gehen. Ich bin persönlich kein großer Fan von. Ich kenne 1, 2 Leute, die sagen, die wünschen den sich für Tennessee in Runde 3, 4, 5. mein Pro-Comp für ihn klingt immer ein bisschen fies. End of Career Breeze, aber mit weniger Genauigkeit und Game Intelligence. Also kaum Arm, kaum Mobilität. Er hat ein wundervolles Ballplacement, super im Processing, aber noch nicht auf dem Elite-Level, um dann am Ende seinen Mangel an Athletik auszugleichen. Wen ich da eher sehe, der schwirrt überall so in der 7th Round UDFA Conversation rum, ist Alabama A&M QB Akil Glass. Mhm. Habe ich tatsächlich als Quarterback 8. Ich habe mir ein bisschen Tape von ihm angeschaut. 3, 4 Spiele waren es tatsächlich sogar. Wunderschöne Tight Window Throws hier und da. Solider Athlet, groß gebaut, also guter Frame. Ein starker Arm. Und auch wunderschöne Touch-Passes hier und da, aber viel zu inconsistent und manchmal ein bisschen unvorsichtig in seinen Throws, forced tight window Würfe und das führt dann teilweise zu Interceptions oder dass er hier und da mal einen Receiver eher mailt. Aber wenn man 6-7 Quarterback will, der eine Baseline als Backup hat und Upside als Quarterback, dann wäre er der Spieler dafür.
Und auch hier, und Kenny Pickett Hände hat er.
Gleiche. Aber kein Fumbling-Problem.
Das stimmt. Nicht so krass, das stimmt. Das stimmt, aber das habe ich interessanterweise über den auch gelesen. Und er war nicht so wirklich schnell, aber das hast du, glaube ich, schon gesagt. Ne?
Er ist kein Überathlet, nein. Ja. In keiner Hinsicht. Aber er ist gut genug, um hier und da mal für einen positiven Gain zu scramblen. Also
ich finde halt,
so Tannehill-like.
Ich finde halt tatsächlich interessant bei Zappi, den du vorher hattest, wo ich mir halt denke, so ab der, also in der 4. Runde, finde ich, hast du schon das Potenzial, da einen sehr, sehr vernünftigen Backup zu draften, der dir durchaus mal Spiele gewinnen kann, wenn er mal für 1, 2 Spiele rein muss, weil er, glaube ich, durchaus schon sehr, sehr gute Entscheidungen trifft und das irgendwie bei ihm, glaube ich, im Vordergrund steht. Also er ist super akkurat und trifft, glaube ich, echt sehr smart mit dem Ball.
Definitiv kein schlechter Spieler, aber mehr als ein Game Manager oder Backup wird er nie sein.
Darum ging es mir. Frage noch, hast du was zu, den habe ich mir so als halben My-Guy auf Quarterback aufgeschrieben, den habe ich irgendwo gesehen zwischen das Höchste, was ich ihn jemals gesehen habe, war 5. bis hin zu 6., 7. oder undrafted. Hast du was zu Cole Kelly? dem Hünen?
Nee, tatsächlich nicht. Der eine Quarterback, zu dem ich noch ein bisschen was weiß, ist EJ Perry von Brown. Der ja auch immer mal so 5, 6, 7 gerankt wird. Hm. Also Runde.
Ich hatte mir bei Cole Kelly rausgeschrieben, der ist irgendwie 6'7, 249 Pfund. Also ein ziemlicher Brocken. Hatte sehr, sehr geile Touchdown zu Interception Ratio und, was ich für die Größe krass fand, eine relativ gute Athletik, der hat trotzdem über 600 Rush Yards gehabt und über 10 Rush Touchdowns gehabt. Hat allerdings auch ein Fumble-Problem. Ja. Den hatte ich noch so ein bisschen mit auf dem Schirm für so einen 6-7-Runden. Ja, kann man mal einen Pick reinwerfen. Vielleicht ein besserer Hawaiianer. Also damit meine ich nicht Mariota, sondern den McDonald's-Typ.
Der nur auf Hawaii am College war.
Ja, exakt. Ja.
Egal.
Ich meinte den trotzdem, aber du hast völlig recht.
Gut, magst du noch einmal kurz deine Top, weil du Carson Strong mit zuzählst, Top 6 einmal schnell sagen, dass wir die noch einmal so quasi nacheinander hören?
Klar. Ich habe auf 1 Malik Willis, knapp dahinter Sam Howell und dann auf 3 Desmond Ridder und dann mit einer etwas größeren Lücke Matt Corral, Kenny Pickett und dann noch mit einer sehr großen Lücke Carson Strong.
Okay. Und wer geht als Erster? Was tippst du?
Malik Willis oder Kenny Pickett?
Kenny Pickett, glaubst du? Ich finde, das ist
immer noch ein Smokescreen. Carolina ist da ein Kandidat.
Ich finde immer noch, dass
es den Fehler machen könnten.
Ja, gut. Danke für deine Einschätzung zu den Quarterbacks. Ich denke, es gibt noch einige andere Namen, die man jetzt besprechen könnte, aber. Ich finde, die Übersicht ist für gerade uns, was den Titans-Pick angeht, schon sehr ausreichend. Mal schauen, ich gehe stark davon aus, dass wir einen mitnehmen im Draft. An welcher Stelle bleibt spannend. Ich habe mich ja schon seit Wochen, ich habe es letztens schon mal gesagt, darauf vorbereitet, dass wir in Runde 1 einen Quarterback nehmen. Ich persönlich wäre auch mit Matt Corral ganz einverstanden. Den hast du jetzt als QB4. Aber wir dürfen gespannt sein. Das ist ein großes
Fragezeichen.
Ja, also, ja. Ich hatte mir tatsächlich erst nach deinem erneuten Kommentar zum Deep Ball abgespeichert, dass das ein ganz nicer Deep Ball war, den er so hatte. Aber ich habe auch lange nichts gesehen und das war so ein bisschen 2021 Geschichte, als ich noch ein bisschen was von ihm gesehen hatte. Ja. Dann vielen Dank dafür. Ich denke, dann geht Chris jetzt erstmal weiter mit den?
Mit den O-Linern.
O-Liner.
Jawohl, mit den O-Linern. Genau, also ich habe mich auch damit beschäftigt. Ich hatte mir Gedanken gemacht, wie kategorisiere ich es ein bisschen? Mache ich es nach Tackle, Guard, Center? Oder mache ich es auch so nach, wo glaube ich, wenn wir in der ersten einziehen würden, wer könnte da sein?
Dürfte ich mal ganz kurz einhauen.
Oh, natürlich.
Da ich mit dem ganzen Draft, damit es ja sowas von wurscht ist, tue ich nebenbei arbeiten und habe nicht mitbekommen, dass bezüglich Osteochondrose, was auch immer, René einen Kommentar dazu abgegeben hat.
Na hallo, das wollen wir noch mit reinnehmen.
Ja. Gut. Haben das auch mal mit reingebracht. Und dann kam noch eine Frage.
Dazu werfe ich einfach mal ein. Ich denke, Malik Willis, Kenny Pickett gehen definitiv vor uns. Desmond Ridder und Matt Corral haben die Chance, vor uns zu gehen. Sam Howell ist zu 95% da. Bei Ridder und Corral ist 50-50.
Das finde ich echt krass, weil über den würde ich mich auch wirklich nicht wirklich ärgern. Also ich würde mich eventuell so ein bisschen ärgern, dass wir dann doch QB gepickt haben, weil wenn dann noch super viele O-Liner und Wide Receiver da sind und so. Aber wenn wir QB picken, würde ich mich über den so gar nicht ärgern. Da
ebenso.
Ich ärgere mich, glaube ich, über keinen von diesen Howell, Widder oder Corral, solange wir nicht hochgehen.
Ja. Guter Punkt. Guter Punkt. Und Pickett will ich nicht haben.
Nee, Pickett habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ja. Und Strong bitte auch nicht.
Nee.
Hätte Runde 1.
Oh Gott.
Bailey Zappi.
Komm, Chris. O-Line.
Jawohl, genau. Ja, wie habe ich es jetzt letztendlich gemacht? Ich habe auch mal geguckt, wer könnte an 26 bei uns sein. Deshalb schieße ich mal vorweg. Denn natürlich ist mir bewusst, dass die Menschen wie Evan Neal und Icky und Charles Cross und so gibt. Aber zu denen habe ich jetzt gar nichts mitgebracht, weil 99,9% sind in den Top 10 vom Board und sind für uns völlig uninteressant. Deshalb also einfach nicht zu erreichen. Warum sollten wir darüber sprechen? Linderbaum bin ich einfach der Ansicht, der könnte da sein, aber ich glaube, wir sollten keinen Center in Runde 1 nehmen, weil Ben Jones verlängert hat und später auch noch ein, zwei coole Center Prospects, die man spielen kann, für die Zukunft auf dem Board sein werden, glaube ich. Und wenn ich auch auslasse, ganz bewusst, weil ich ihn nicht haben möchte, ist Trevor Penning, auch wenn der super krass gehypt wird teilweise und ich gesehen habe, er wird teilweise schon vor uns weggemockt zu den Chargers oder zu den Saints oder zu den Steelers teilweise, aber eventuell hier und da in den Mocks fällt er auch zu uns. Ich möchte den aber nicht. Der hat mir zu viele Penalties und das ist für mich in dem Fall irgendwie eine krasse Red Flag, vor allem für Holding und auch Roughing Penalties. Er hatte 34 in seiner College-Karriere, 16 in 2021. Evan Neal hatte 6. In seiner College-Karriere. Das nur so dazu. Mit denen habe ich mich absichtlich nicht beschäftigt. Deshalb ist mein erster Prospect und ehrlicherweise auch der, den ich am allerliebsten, wenn wir O-Line picken, an 26 bei uns sehen möchte. Und das ist wahrscheinlich auch keine große Überraschung, dass Zion Johnson von Boston College, 6'3", 314 Pfund, 22 Jahre alt, finde ich super interessant. Er hat sowohl Starting Experience als Left Guard als auch als Left Tackle im College gehabt. Über den gibt es eigentlich nicht wirklich viel Negatives zu sagen, weil da echt viel Einigkeit herrscht, dass es kaum offensichtliche Schwächen gibt. Er hat all around ein ziemliches High Level. Der ist im Run Blocking ähnlich gut wie in der Pass Protection. Du kannst ihn sogar flexibel einsetzen, also könnte sagen, er startet auf Guard und könnte sich in einen Tackle entwickeln, hat im Senior Bowl sogar ein paar Reps als Center gesehen und das, was Max vorhin zu Desmond Ridder gesagt hat, wird als absoluter High-Character-Guy beschrieben, der super Motivator ist und irgendwie ein Anker der O-Line sein könnte für die Zukunft. Und ja, was ich auch noch interessant fand, hatte die meisten Reps, wenn ich mich nicht täusche, im Combine von allen O-Linern, 32. Also er hat ordentlich Power, der kann gut schieben. Und wie gesagt, er hat sowohl die Upside, dass er in Pass Protection und Run Blocking, ja, in beidem eigentlich stark ist. Also das ist für mich jemand, wenn wir an 26 einen O-Liner picken, da wir das Problem auf Left Guard und Right Tackle haben eigentlich, sollten wir jemanden nehmen, der in der Lage wäre, an Tag 1 zu starten. Und ich denke, Zion Johnson wäre dazu in der Lage. Deshalb, das ist für mich O-Liner Nummer 1, den ich da an 26 gern sehen würde.
Apropos an Pick 26 picken. Martin, hier darfst du jetzt nochmal kurz was erklären.
Ja, was meinte ich mit hochgehen, damit wir nicht hochgehen? Es ist natürlich möglich, dass wir mehr Kapital benutzen, um ein paar Spots nach oben zu klettern und dann früher zu picken, als wir an 26 eigentlich dran wären. Es gab ja schon oft die Diskussion, ja, die Chiefs sind damals auch für Patrick Mahomes ordentlich hochgegangen. Hochgegangen heißt, haben einiges an Kapital zusammengenommen, sind an, jetzt korrigiert mich, ich hatte 15 im Kopf, aber ich glaube, es war sogar 12 oder so, 12. 12, 15, irgendwie so sind sie hochgegangen, haben Patrick Mahomes gedraftet und für die ist es gut ausgegangen. Ne? Die haben den in eine relativ gute Situation gebracht, noch schön warten lassen. Da träumen einige Titans-Fans jetzt auch von, ne? Dass wir von unserem wenigen Kapital einiges einsetzen, um dann vielleicht einen Desmond Ridder oder so zu nehmen. Ich hoffe es nicht, weil wir einfach so wenig Kapital schon haben und ja.
Und sogar auch in der, sogar auch im nächsten Draft schon. Da haben wir, also stehen wir auch nicht mit super vielen Picks da, dass wir jetzt irgendwie da in die Zukunft
stehen wir nie.
Ja, wegtraden könnten. Und dafür sind wir auch zu sehr Contender, finde ich, dass wir noch mehr Picks hergeben sollten, um da hochzugehen. Wenn er halt an 26 landet.
Ja, weil Max hat, glaube ich, den Pick.
Ja, genau. Die Chiefs sind von 27 an 10 hochgegangen. Und haben dafür einen Third-Round-Pick von D und einen First-Round-Pick vom nächsten Jahr aufgegeben.
Ja.
Aber das ist halt auch als Beispiel zu nehmen, wenn wir in den gleichen Draft gucken, wo dann die Bears hochgehen und Trubisky picken. War jetzt nicht vergleichbar, weil die nicht weit vorgetradet haben. Aber nicht jeder Uptrade für den QB geht wie der für Mahomes aus.
Und unser letzter Uptrade-Versuch generell hatte bisher so mäßige Früchte. Also war deutlich später, ja. Ist mir bewusst, aber nur so.
Uptrades sind vielleicht nie sinnvoll. Fast nie.
Okay. Back to the O-Line.
Back to the O-Line. Ist nicht unbedingt meine persönliche Nummer 2, aber jemand, der sollte Johnson vom Board sein an 26, habe ich auch schon gesehen, nicht so selten zu uns gemobbt wird, deshalb habe ich ihn auf jeden Fall mit aufgenommen, ist Kenyon Green von Texas A&M. Ein ziemlicher Hühne, 6'4", 3'23", schwer, also nochmal 10, 12 Pfund schwerer als Johnson. Habe mir ein bisschen was angeguckt, habe verschiedene Sachen mal quer gelesen und bin auf was richtig Schönes gestoßen, nämlich einfach kraftvoller Blocker, jemand, den man als Mauler bezeichnen würde sozusagen, der durchaus echt Upside im Run-Blocking hat, der wahrscheinlich an Tag 1 auf Guard starten könnte, aber eben auch im College sowohl Guard als auch Tackle Experience hatte. Hat tatsächlich alle vier, also alle zwei Guard und alle zwei Tackle-Positionen im College mal Snaps gesehen. Alle vier Positionen eben außer Center. Eine gute Länge, hat insgesamt auch eigentlich ein gutes Gewicht, wobei man da zu dem so ein bisschen zu dem Fragezeichen kommt. Der hatte kein so wirklich gutes Testing und wirkte wenig agil und so ein bisschen out of shape, habe ich über ihn gelesen, als ob es so gewirkt hätte, dass er noch ein bisschen extra was angesetzt hätte. Das ist für mich irgendwie so ein kleines Fragezeichen. Ich finde, das sollte dir vor so einem Testing nicht unbedingt passieren, denn du weißt, du kannst dich darauf vorbereiten. Deshalb, da habe ich so ein paar Issues mit. Ansonsten aber durchaus jemand, der in der späten ersten Runde oder ich denke halt spätestens in Runde 2 weggeht, weil er halt sehr, sehr gute, also gerade für Guard, finde ich, sehr gute Measurements hat. Aber er ist nicht der agilste. Dafür halt super stark, also Bullrush würde bei ihm wahrscheinlich nicht funktionieren. Das soweit zu Kenyon Green. Dann kommt jemand, weiß ich, ist ein bisschen kontrovers vermutlich. Mein nächster Prospect, den ich ein bisschen vorstelle, habe ich in 1 zu uns gesehen und habe aber auch schon gesehen, dass er bei manchen Leuten eher so in Runde 2 oder sogar 3 rutscht und manche sind überhaupt kein Fan von ihm. Das ist, ich spreche ihn in seiner Muttersprache aus, Bernhard Reimann. Tackle Prospect von Central Michigan. Ziemlich groß, 6'7", aber nur knapp über 3 Pfund und ist schon 24 Jahre alt. Das ist direkt so ein großer Knock an ihm, der häufig gebracht wird, dass er eben schon relativ alt ist und erst 2 Jahre lang Erfahrung auf der Position gesammelt hat. Der hat vorher Tight End gespielt, bevor man ihn zu einem O-Liner gemacht hat. Daher kommt aber auch, also das ist ein bisschen was Negatives eben, dass er erst die 2 Jahre Experience auf der Tackle-Position hat. Ich glaube, durch die Erfahrung auf Tight End kommt aber auch ein positiver Faktor mit rein, nämlich, dass er ziemlich athletisch und beweglich ist. An sich auch eigentlich ein kraftvoller Typ. Der hatte 30 Reps beim Bench Press, was man von ihm eigentlich gar nicht so erwartet hätte. Allerdings scheint sich das nicht so wirklich auf seinem Tape niederzuschlagen. Er wirkt nicht wirklich kraftvoll mit seinen Händen, muss man sagen, und wird häufig mit Inside-Moves geschlagen und hat halt, das mag auch an den nur knapp über 300 Pfund liegen, durchaus seine Probleme gegen Power-Rusher. Und man stellt so ein bisschen, kann sich so ein bisschen fragen, wie gut die Pass-Protection funktionieren würde, wenn er da auf Right Tackle alleine außen steht. Ist aber, wie gesagt, recht athletisch, bewegt sich gut und ist deshalb ein ordentlicher Run-Blocker, gerade wenn er ins Second Level gehen muss.
Kurz dazu zwei Sachen. Erstens, ich finde, das Alter ist nicht zwingend Knock, wenn jemand erst 2 Jahre die Position spielt. Normalerweise ist ja das Argument, du bist 6 Jahre, 8 Jahre daran, das zu spielen und trotzdem noch auf einem nicht krassen Level. Aber er spielt erst seit 2 Jahren Offensive Tackle. Und bezüglich des Gewichtes, er ist definitiv zu leicht, aber hat in den letzten 2 Jahren 60 aufgebaut. Also wenn er in 2 Jahren 60 Pfund schafft, dann kann er jetzt auch noch weiterhin ein bisschen Gewicht aufbauen und dort in ein Fenster zu kommen, was deutlich sinnvoller ist für einen Offensive Tackle.
Ja, das ist der Punkt, genau. Also man sagt allgemein, hey, du bist schon relativ alt, aber du hast natürlich recht, dass er überhaupt für die erste Runde in Betracht gezogen wird, nachdem man erst 2 Jahre diese Position spielt. Und es bringt ihn natürlich, wie gesagt, die Upside ist die Athletik. Ich frage mich halt, ob das jemand ist. Über Zion Johnson habe ich gesagt, den kannst du direkt starten lassen. Und ich glaube, der würde direkt starten. Ich glaube, der ist vor Dylan Radens, der ist vor Brewer, die wir haben, der ist vor Jamarco Jones. Da wäre ich mir jetzt bei Raymond nicht hundertprozentig sicher, ob man den sofort starten lassen könnte.
Ja klar, immer wenn wir in One Inside the Five von Derrick Henry antäuschen und er dann in die Endzone rausgeht und den Ball fängt.
Wenn ich weiß, wenn man definitiv nicht bekommen ist, Tyler Vrabel. Da hat Mike Vrabel heute gesagt, da gibt es 31 andere Teams, wo er besser zupasst als zu uns.
Sehr freundlich. Ja, den nehmen wir in Runde 1 mit. Dann
das sind auch so Kommentare, wie er zu so dem Kaliber Compton oder LeJuan sagen würde, ne?
Hallo Michael.
Dann Michael.
Hallo. Habe ich auch überhaupt nichts so mitgebracht zu dem Herrn Tyler Vrabel, muss ich sagen. Außer, dass ich weiß, es ist, ja.
Wir könnten ein schönes Foto vom Draft raussuchen.
Das ist der Sohn vom... Das ist der Sohn vom Coach. So, das kann ich über ihn sagen. Mehr weiß ich nicht. Ich würde sagen, undrafted free agent an dem Punkt, tatsächlich.
Hast du denn noch was zu dem Tyler Linderbaum?
Der hatte ich ja eingangs gesagt, habe ich ehrlicherweise nicht viel zu rausgesucht.
Weil der zu hoch geht, oder wie?
Ne, aus meiner Sicht könnte der an 26 da sein. Ich finde, Tyler Linderbaum ist so eine Wildcard. Gilt aber ja als Center only. Und da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, warum sollten wir den picken, wenn wir jetzt Ben Jones verlängert haben? Also alles unter der Frage, meiner Meinung nach, wenn wir an 26 einen O-Liner picken, sollte der eine Starting Rolle möglichst direkt übernehmen können, weil wir auf Left Guard und Right Tackle dieses Loch haben. Und ich glaube, du hast auch in Runde 3 und 4 die Möglichkeit, einen Center zu draften, den du hinter Ben Jones noch ein Jahr aufbauen kannst.
Ich würde zu Tyler Linderbaum einfach fix einspringen, weil über den weiß ich ein, zwei Kleinigkeiten. Also im Großen und Ganzen zusammengefasst, ich hatte ja zwischendurch überlegt, könnte man den nehmen, auf Left Guard schieben, bis Ben Jones weg ist und dann zurück zu Center. Aber dafür ist er definitiv zu anders heißt. Und das ist an der Stelle ein bisschen schwieriger. Aber er ist definitiv das beste Center-Talent in einer ganzen Weide. Unfassbar athletisch. Also der Typ, der rennt in einem Speed das Feld runter. Das hat man noch nicht gesehen. Er hat einen Hintergrund aus Wrestling. Der weiß also definitiv, wie man seine Hände verwendet im Blocking. Und ist auch jetzt in dieses Jahr nochmal einen ganz schönen Schritt nach vorne, nachdem man ja letztes Jahr schon dachte, er könnte Borderline Top First Round Talent Center sein. Spielt nochmal stärker und ist einfach in der Lage, die Line aus dem Weg zu bewegen, wie kaum anderer Center. Also hier PFF beispielsweise haben sein Comp als Jason Kelce angesetzt. Ich glaube, es ist ein guter Spieler, aber halt nichts, was Tennessee aktuell braucht und dementsprechend nichts, was ich in Runde 1 nehmen wollen würde.
Okay. Nächster Prospect, den ich mitgebracht habe, ist Tyler Smith. Der wird in manchen Mocks relativ hoch gehandelt, sogar manchmal bis ans Ende der ersten Runde geschoben. Manche sagen, ja, nee, mach mal lieber so zweite oder dritte Runde. Ist 6 Fuß 4, 324 Pfund aus Tulsa, erst 21 Jahre alt. Wenn die Saison anfängt und ziemlich roh, aber finde ich, hat krasses Upside. Also ich bin einigermaßen hoch auf ihm. Ich weiß nicht, ob er sich an 26 lohnt, besonders unter dem Gedanken, könnte der starten. Ich glaube sogar auf Guard könnte er eventuell starten, weil er für mich das Upside mitbringt. Er ist sehr, sehr roh in der Technik, aber ich finde, man sieht, also es wirkt so, als hat er den Ansatz, ich hätte einfach den Typen, der vor mir steht, aber damit hat er echt Erfolg, weil er sehr, sehr krasse Play-Strength mitbringt. Eher noch ein Run-Blocker ist, durch seine Stärke in Pass-Protection verbesserungswürdig, weil ihm Technik fehlt. Besonders gegen Speed-Rusher, also auf Edge gegen Speed Rusher hat er seine Schwierigkeiten und kommt immer wieder in die Verlegenheit, sich dann Holding Penalty einzufangen. Tatsächlich 24 Stück in der College-Karriere habe ich rausgesucht. Das schiebe ich ein bisschen auf die fehlende Technik, muss ich sagen. Hat aber, finde ich, für die Größe und das Gewicht, das er mitbringt, doch eine recht gute Athletik. Ist schon jetzt ein sehr guter Run-Blocker mit der wenigen Technik, die er hat. Kann sich in Pass Protection verbessern, aber ich sehe ein hohes Upside und einen sehr hohen Spieler mit echt Talent, der halt erst 21 Jahre ist.
Tyler Smith würde mir als Titans-Pick tatsächlich unfassbar gefallen. Also hinter Zion Johnson wahrscheinlich mein zweit-Favorite-Pick für die Titans als O-Liner, weil so junge Breakouts, also Spieler, die in so jungem Alter gut sind, tendieren dazu, deutlich höheres Upside in der NFL zu zeigen. Und was Tyler Smith in seinem Alter schon zeigt, auch an Power, ist unfassbar. Natürlich ist da noch Raum nach oben und er muss noch an seiner Technik arbeiten, wie Chris auch schon so gesagt hat, aber ein Pick, der mir sehr stark gefallen würde für Tennessee an nicht zwingend an 26, ich glaube Tyler Smith wäre so die Art Prospect, die man nach einem Trade-Down mitnehmen könnte. Also das wäre tatsächlich was mir an der Stelle gefallen würde.
Das ist eigentlich eine sehr gute Vorlage. Der nächste Prospect, den ich mitgebracht habe, ist ein absoluter My Guy. Hätte ich nicht eh Offensive Line, hätte ich den irgendwo reinsneaken müssen als My Guy. Auch wahrscheinlich nicht in der ersten. Das wäre auch jemand, von dem ich aber glaube, dass er an 90 auf jeden Fall weg ist. Wenn nicht, würde es mich schwer wundern. Für den müsste man eventuell bei einem Downgrade, könnte der da sein. Ich bin großer Fan von Sean Ryan. Guard-Tackle-Prospect aus UCLA, 6'5", 321 Pfund, wie gesagt, erst 21 Jahre alt und trotzdem schon für mich Riesen-Upside, weil 3 Jahre Starting-Experience und war der erste True-Freshman-Starter für UCLA seit 2012. Und man hat ihm trotzdem die Starting-Rolle zugetraut, hat Left-Tackle, aber auch Guard gespielt, meistens Starts auf Left-Tackle gesehen. Und was ich krass fand zu lesen, der hat bei über 1100 Pass-Protection-Snaps 2 Sacks zugelassen. Fand ich ziemlich impressive und ist auch ein relatives Allround-Talent aus meiner Sicht, weil ist ein guter Run-Blocker, aber noch besserer Pass-Protector. Und wenn wir mit irgendwas Schwierigkeiten hatten in der O-Line letzte Season, dann die Pass-Protection. Da ist jemand, der so wenig Sex zulässt bei so vielen Snaps, doch auf jeden Fall jemand, der mich sehr interessiert. Ansonsten, wie gesagt, schon 3 Jahre Starting Experience bringt Versatility mit, dass man ihn auf Guard kicken kann, um ihn vielleicht zu entwickeln. Und was ich auch wahnsinnig interessant finde, hat unglaublich starke Hände, sehr große Power. Und man hat gegen gute bis sehr gute Competition gesehen, dass er dabei nicht untergeht. Er hatte ein Spiel aus 2020, was man von ihm sich angucken kann gegen Oregon, das heißt gegen K1 Thibodeau, und hatte 25 direkte Snaps gegen ihn und hat da 2 Pressures zugelassen. Finde ich ordentlich und gerade jemand, der sich halt eben gegen gute Competition auch bisher gute Competition gut behaupten kann, interessiert mich einfach Und wie gesagt, ich glaube, der ist ein Rohdiamant, den man in der zweiten, vielleicht dritten Runde mitnehmen kann.
Kurzer Einwurf.
Ja.
Ich habe es gerade im PFF Draft Guide gelesen. Ich habe gerade nochmal double-checked. Der wird dieses Jahr 24.
Was? Ja. Dann habe ich mich aber, also dann danke für das, für die Korrektur. Ich habe den mir mit 21 Jahren notiert. Dann habe ich irgendwo, dann habe ich entweder... Habe ich es entweder mit jemandem durcheinander geworfen. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe ja auch eben davon gesprochen, dass er 3 Jahre Starting Experience hat, das wäre mit 21 irgendwie, ja, hast recht. Sorry.
Obwohl 24 für einen True Junior schon wieder relativ alt ist. Also, ja. Aber generell Alter für Draft Prospects ist so schwierig rauszufinden.
Das ist unfassbar. Nee, das tut mir leid, das habe ich falsch gelesen wahrscheinlich irgendwo. Dass der, dann hoffe ich, habe mich beim nächsten nicht vertan. Das ist auch so ein kleiner My-Guy geworden, der ja auch bei einem Downtrade da sein könnte. Ich habe noch Dylan Parham für euch mitgebracht. Prospect aus Memphis, also relativ um die Ecke. 22 Jahre, wie ich hoffe, vielleicht hätte ich das weglassen sollen, die Altersangaben. Hat eine sehr, sehr gute Athletik, hat bei der Combine 40 Jahre Dash unter 5 Sekunden gelaufen, ist sehr, sehr agil, schnell, sehr flüssiger Mover, guter Guard für Outside-Zone-Schemes und hat einen sehr guten Senior Bowl gespielt und hat eben auch eine Versatility, der hat alle Positionen gespielt, Guard, Center und Tackle, galt vorher bei so 280 Pfund, 290 Pfund als, ja, der wird maximal irgendwie sich als Center entwickeln können. Der hatte zugelegt, zum Senior Bowl zu kommen. Er hat jetzt über 300, 310 Pounds und hat nichts von seiner Athletik verloren. Deshalb finde ich es auch ein recht interessanter Prospect, den man mit auf dem Schirm haben sollte. Und vielleicht noch jemanden, habe ich auch mitgebracht, also ich habe einige Namen noch mitgebracht, die dann vielleicht auch noch später interessant sein könnten, aber das könnte eventuell auch den Rahmen sprengen. Aber einen möchte ich gerne noch anbringen, der ein kleiner Favorit von mir geworden ist für die 90, weil er noch da sein könnte. Ist für mich ein riesiger Boom or Bust Potenzial. Das ist Nicholas Petit-Frere von Ohio State. Hat die perfekte Größe, die perfekten Measurements, perfekte Statur für die Position, hat Erfahrung auf Left Tackle, auf Right Tackle, hat bringt große Stärke mit, ist sehr, sehr, sehr explosiv und hat, und das kommt ein bisschen zu dem Punkt, warum Boom or Bust, der hat super, super Tape, gegen schwächere bis mittlere Competition zum Teil, wo er wirklich seine Gegner dominiert. Er hat aber auch richtig richtig schlechtes Tape teilweise. Das war jemand, der wurde vor einigen Monaten, wenn man da so ein Early Mock Draft sich mal angeguckt hat, wurde der teilweise in die erste Runde geschoben, weil er die Trades auf jeden Fall mitbringt zum Teil. Deshalb sage ich Boom or Bust. Sah halt zum Beispiel in Spielen gegen Penn State, gegen, wie heißt er, Epikeddy, und sah gegen Michigan, das ist dann Aiden Hutchinson, sah er nicht so toll aus. Könnte am 90 noch da sein, würde ich mich nicht drüber ärgern, sollten wir in der ersten Runde nicht O-Line gegangen sein.
Okay, geh noch einmal ganz schnell die Liste durch, bitte. Die du jetzt vorgelesen hast, einfach nur nochmal so, sind jetzt alles eher so Prospects für die ersten 3 Runden?
Das ist korrekt. Ich habe auch noch Namen für später, kann man am Sonntag Mitte droppen, etc.
Schauen wir mal genau, vielleicht geben wir dann auch nur noch so eine Liste mit ein paar Namen, die du raushaust, als Quiz Top 30-Liste. Nein. Aber in Anbetracht der Tatsache der Zeit wollen wir ja auch noch ein paar Defensive Backs mit reinkriegen.
Definitiv.
Schieß mal los.
Also ich hatte Zion Johnson, mein absoluter Favorit. Danach gefolgt von Kenyon Green, Bernhard Ryman vorgestellt, sollten wir mit auf dem Schirm haben. Tyler Smith, der ein bisschen kontrovers ist, bei dem ich mich aber durchaus freuen würde, weil roh und geile Upside. Und My Guy Sean Ryan. Dylan Parham und der an 90 noch da sein könnte, Boom or Bust für mich, ist Nicolas Petitfrère.
Und da wir alle wollen, dass wir O-Line relativ früh adressieren, wird es sich hoffentlich auch um einen dieser Namen handeln. Kriegt noch so ein paar Tackle und ein paar Guards, die da mit in die Range kommen könnten, aber das bieten wir dann noch zum Lesen an. Okay, und jetzt wird es interessant mit den Defensive Backs.
Genau. Ich würde für den Anfang sowohl auf Safety als auch auf Cornerback auch nur die paar, die vor uns gehen werden, im Schnelldurchlauf durchgehen. Weil ich glaube, ein Stingley, ein Kyle Hamilton sind für uns nicht so super interessant.
Wobei, ich habe ja auch mal gedacht, dass sowohl ein Farley als auch ein Fulton nie in unsere Range kommen würden.
Ja, das ist bei denen auch eher die Tatsache, dass ich das John DB für Tennessee sehe.
Ja.
Das ist, glaube ich, dann auch ein größerer Faktor. Gut. Fangen wir an mit Derek Stingley. Derek Stingley ist für mich der Cornerback 1, ganz klar. Er ist für mich das Prospect Nummer 1 in dieser Class tatsächlich. Ich habe ihn als den besten Spieler in diesem Draft. Aber er ist ein Gamble auf sein Upside. Er hat 2019 als True Freshman sein stärkstes Jahr gehabt. Ist jetzt noch nicht 21, noch nicht mal 21. Und wenn du den 2019 Stingley kriegst, dann ist er instant ein Top-3-Cornerback in der NFL. Ist einfach so. Mein Pro-Comp ist nicht umsonst Jalen Ramsey. Dahinter hast du Gardner, der hier und da auch als Cornerback 1 gerankt wird. Auch unfassbarer Lockdown-Corner, Pro-Comp hier für mich Richard Sherman. Habe ich nicht selbst, habe ich tatsächlich nur gelesen. Der hat in seinen 3 Jahren im College keinen Touchdown zugelassen. Der ist relativ groß und hat trotzdem unfassbaren Speed. In Press, genauso wie Stingley, Elite, beide super starke Man-Corner mit bisschen Schwächen in Zone. Und das sind beides so Leute, die du als Island-Corner outside haben möchtest. Da wir aber mit Fulton und Farley da schon aufgestellt sind, eher nicht so die Leute, die da bei uns relevant sind. Dahinter kommen dann einige Slot-Zone-Corner, die jetzt auch nicht so super interessant sind für Tennessee. Also Trent McDuffie, der ist einfach mit 5'11", glaube ich, Größe nicht so super relevant für uns, da wir ja auch mit Elijah Molden relativ set sind auf Slot-Corner. Bin ich sehr zufrieden mit dem, war super Pick damals. Muss man jetzt aktuell nicht nochmal angehen. Aber auch der, starker Zone-Corner, starke Acceleration, könnte Top 10 gehen. Gleiche gilt für Andrew Booth, auch der hat Top 10, naja, sagen wir Top 15 Upside, ist ein All-Around-Corner, könnte potenziell als, wäre der erste, wo ich sage, die Chancen, dass er für Tennessee verfügbar wäre, ist nicht null, aber auch nichts, was ich in Runde 1 nehmen würde, weil wir dann Farley-Booth auf die Bank setzen müssten viel und ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Danach kommt dann ein weiterer Slot-Corner, der auch oft als Safety angegeben wird, aber im Endeffekt hat er noch nie Safety gespielt, ist Jalen Petre von Baylor. Da habe ich als Pro-Comp tatsächlich Elijah Molden, weil daran hat er mich sehr stark erinnert vom Tape her. Also für den Safety ist er am Ende ein bisschen klein. Er hat auch nicht für Baylor als Safety gespielt und hat ein relativ spätes Upside, Breakout, das heißt den Upside sehe ich auch nicht als allzu hoch an. Wäre jetzt auch niemand, den ich für Tennessee als sinnvoll ansehen würde. Dahinter dann Kyler Gordon. Und das war der erste, wo ich sage, wenn er weit genug jobbt, der ist jetzt Cornerback 6 für mich. Das heißt, ich sehe ihn tendenziell Anfang Runde 2, Mitte Runde 2 gehen, auch falls er aus irgendeinem Grund in Runde 3 jobbt und verfügbar ist für Tennessee. Gibt es ja immer wieder so Fälle, hat jetzt nicht super beim Combine getestet. Fände ich super, weil der auch All-Around-Corner hat Experience in sowohl Outside als auch Slot, das heißt, bei Verletzungen immer dort rein, wo er gerade gebraucht wird, spielt super stark Downhill, hat einen unfassbaren Burst und am Catchpoint gefällt er mir auch sehr gut. Ein bisschen inconsistent in Zone Coverages, seine Augen sind oft, verliert er hin und wieder mal einen Receiver und reagiert zu langsam und seine Disziplin ist nicht hoch genug, aber falls der aus irgendeinem Grund in Runde 3 verfügbar ist, oder sagen wir in einem potenziell zweiten Second-Round-Pick, den man für einen Trade-Down kriegt, würde ich den tatsächlich ganz gerne in Tennessee sehen. So, Dahinter Kair Elam, der bei einigen relativ hoch gesehen wird. Den sehe ich eigentlich dieses Jahr spätestens bei Kansas City vom Board gehen. Ist auch eher so ein Zone Corner, relativ physisch, obwohl relativ kleiner Frame, also auch relativ dünn gebaut. Super Experience, 1000 Career Coverage Snaps, 4 gegen SEC Competition gespielt. Wird auch definitiv ein Team stark bereichern, aber ich denke nicht, dass es Tennessee sein wird. Dann kommt Roger McCreary, weiterer Slot, wie es in diesem Draft so viele gibt. Solide, aber nicht special. Gibt es auch nicht viel mehr zu sagen. Durchschnittlich in fast allem. dann jemand, der in Runde 3 tatsächlich sehr interessant werden könnte, oder sogar, wenn er falls er potenziell in Runde 4 droppt, da, Tariq Woolen. 6'4 groß, riesig für einen Corner und hat aber unfassbar stark getestet. 100 Percentile in Speed, Größe, Wingspan, Top 10% in Gewicht, Vertical Jump, Broad Jump, Elite Speed für seine Größe, unfassbarer Frame. Ein bisschen inagil und ein bisschen schwach im Tackling, aber wenn er in Runde 3 oder spätestens Runde 4 verfügbar ist, eigentlich ein Must-Pick für Tennis.
Würde mich wundern, wenn der so weit fällt.
Das würde mich auch wundern, aber falls er es aus irgendeinem Grund tut, muss man den eigentlich mitnehmen.
Ja.
So, und der letzte Corner, auf den ich ein bisschen tiefer eingehen will, ist mein Cornerback Nummer 10. Am Ende niemand, der jetzt in der NFL den größten Impact machen wird, einfach durch Mangel an Größe. Das, Marcus Jones von Houston ist halt leider nur 5'8 groß, aber unfassbar viel Spaß gehabt, sein Tape zu gucken. Also ist tatsächlich für seine Größe ein echt guter Tackler. Seine Transitions sind unfassbar. Er ist sehr schnell, sehr agil und das zeigt er auch als Kick-Returner. Also falls der droppt und in Runde 5, 6 würde ich ihn als Kick-Returner tatsächlich sogar ganz gerne mitnehmen, weil das ja jetzt in Tennessee auch nicht die stärkste Position war letzte Saison. Da haben ja auch diverse Leute sich mal versucht und niemand hat es wirklich überzeugt. Aber als Cornerback allerhöchstens im Slot und selbst da wird es schon schwierig gegen die größeren Slot-Wide-Receiver. Also wenn ihm Traylon Burks gegenübersteht oder man Tight End, dann kannst du das an der Stelle bei Marcus Jones auch eigentlich schon vergessen.
Kurze Frage. Was hältst du, wenn du was von ihm hältst, von Mario Goodrich, so ab Runde 4?
Zu Mario Goodrich habe ich jetzt gerade nichts vorbereitet. Gib mir eine halbe Sekunde. Muss ich einmal kurz tricksen und nachgucken.
Gehört auch ein bisschen zu meinen My Guys. Was ich am interessantesten finde, der hat halt gegenüber von Andrew Booth gespielt. Das ist der andere Starting Cornerback von Clemson gewesen. Und sah auch ihm gegenüber echt gut aus, finde ich. Also bedeutet ja dann eher, wenn du dem gegenüber spielst oder auf der anderen Seite, dass du schon ein paar Tage ziehst und hat sich da echt gut geschlagen.
Das will ja, Chris jetzt nur hören, weil er den im Facebook-Mockdraft gezogen hat.
Hat er gemacht, das stimmt. aber ist dann noch ein My Guy, den ich für die Titans als Death Piece echt interessant finden würde.
Ja, also Goodrich ist kein krasser Athlet in irgendeiner Hinsicht, aber sehr aggressiv, gutes Tackling und ja, relativ lates Breakout. Kann man mitnehmen als Late Round Guy, aber wird, glaube ich, nie special.
Hast du die Safeties jetzt da schon mit inkludiert oder machst du Safety noch?
Die Safeties würden jetzt noch kommen.
Ja, dann schieß mal los, bitte.
Ich würde einfach nochmal die Rankings von meinen Cornerbacks einwerfen, dass wir mal einen Überblick haben und dann zu den Safeties moven. Genau, ich habe Derek Stingley an 1, Gardner an 2 mit jeweils Early First Round Grades, dann hinter mit Trent McDuffie, Andrew Booth, Jalen Pyatre, Kyler Gordon und Kair Elam nochmal weitere Mid- bis Late-Round-Guys. McCreary und Woolen an 8 und 9 in Runde 2. Marcus Jones, Early Third-Round, great, einfach wegen seinem Upside als Returner. Und dann dem theoretischen Fall, dass er ihn doch hier und da mal als Slot-Cornerback einsetzen kann. Dahinter Early bis Mid- oder Early bis Late dritte Runde noch an 11 Cam Taylor-Bitt von Nebraska, an 12 Cordell Flott von LSU, Martin Emerson von Mississippi State, Zion McCollum von Sam Houston State und an 15 Kobe Bryant von Cincinnati.
Okay.
Kobe Bryant.
Das wären so die Top 15.
Ist wieder eine super tiefe, gute Klasse. Also zumindest extrem gut projected auch. Da kann echt einiges gutes Talent fallen.
Also davon wird bestimmt ein oder andere Spieler in Runde 4, 5 da sein. Und nochmal als Cornerback 4 würde ich das schon ganz gern mitnehmen.
Ja, und auch so einer, wo man denkt, hätte eigentlich in einem anderen Jahr oder so auch ein Second, also oder den man auch locker ein Second Round Grade geben könnte. Oder zumindest ein Day 2 Grade.
Ja.
Okay.
Gut. Last but not least, spielen wir noch eine Runde Safeties. Das ist für Tennessee jetzt nicht super relevant, außer man sagt natürlich, eine Verlängerung von Amani Hooker ist nicht eingeplant. Das wäre zum Beispiel der Fall, falls man dann sich sagt, hier, wir behalten Ryan Tannehill. Aber auch in dem Fall wäre ein Kyle Hamilton, der für mich der Nummer 2 Spieler im Draft ist, nicht relevant. Der wird zwar, wenn man es so links und rechts hört, droppen. Aber im Endeffekt gehe ich nicht davon aus, dass er zu Tennessee jobbt. Aber unfassbar cooler Spieler. Unfassbarer Frame für einen Safety, 6'4", 220, hat die Sideline-to-Sideline-Range. Ich habe immer Leute gehört, die meinten, es gibt Speed-Concerns, die ich aber auf seinem Tape einfach überhaupt nicht gesehen habe. Sein 40 war jetzt nicht überragend, aber da gab es auch diverse Probleme. Also er hat seinen First Step ein bisschen verhauen bei allen seinen 40-Yard-Dash-Versuchen. Das war alles nicht so top. Das würde ich jetzt nicht so viel drauf setzen. Oder die Ball-Production. Ein bisschen Concerns mit Flaggen, ein bisschen wenig Short-Area-Quickness, aber im Großen und Ganzen Elite-Prospect, das überall spielen kann. Am Ende sehe ich ihn aber mit Comp. Mein Comp ist Derwin James, ich sehe ihn eher als Box-Safety, aber er ist einfach das beste Safety-Prospect, was wir halt seit Jamal Adams, Derwin James gesehen haben. Dahinter kommt dann einfach eine riesige Lücke. Der nächste ist dann bei mir, Jaquan Brisker. Einige sehen Lewis Cine als Safety Nummer 2. Jaquan Brisker ist der beste Two-High-Safety im Draft, also Cover 2, Cover 4, die Richtung. Er ist tatsächlich vom Tape her extrem stark im Run-Game, extrem stark als Tackler und hat eine tremendous Intelligence, weiß, wo der Ball hinkommen wird. Aber er verliert hier und da mal seine Receiver aus dem Blick. Und ja, das hat zu Problemen geführt, dass er dann, was man als Safety eigentlich nicht sehen will, dass dann mal ein Receiver wegläuft. Das ist unschön. Hat auch in der Box gespielt, relativ viel. Also er kann beides, wird definitiv für das Team, was sie pickt, eine Bereicherung werden. Ich sehe ihn Ende Runde 1, Anfang Runde 2 gehen. Das heißt, für Tennessee auch eher nicht relevant. Dahinter dann Lewis Cine, mein Safety Nummer 3. Der ist unter den Safeties der beste Tackler im Draft. Ist Elite, was die tiefen Routen angeht. Seine Readjustments sind wunderschön anzusehen. Er anticipated den Ball sehr gut, aber sein Speed ist nur solide. Hat ein bisschen Probleme, am Catchpoint anzugreifen. Und für pure Man-Coverages ist er nicht gemacht. Also den möchtest du eigentlich nur als Deep Safety haben, in die Box stellen. Ist unschön. Geht potenziell schon in Runde 1. Ist auch für Tennessee uninteressant, weil er eher die Kevin Byard-Rolle einnehmen würde als die Amani Hooker-Rolle. Das heißt, ich sehe da aktuell keinen Grund, den irgendwo in Tennessee-Richtung zu sehen. Dahinter kommt dann ein weiterer Safety/Slot-QB, Daxton Hill von Michigan, sehr versatile, der kann beides spielen, sein Speed gefällt mir, ist ein guter Tackler, riskiert relativ viel, aber succeedet dabei eigentlich meistens, also High Motor habe ich mir hier aufgeschrieben, wundervoller Spieler in der Hinsicht, allerdings ist er ein bisschen klein gebaut, das heißt in die Box möchtest du ihn eigentlich nicht stellen, hat auch deswegen ein bisschen Probleme am Catchpoint hier und da, speziell gegen größere Receiver. Und seine Route Transitions sind nicht ganz so optimal wie bei Lewis Cine. Also ich sehe ihn eher als Second-Round-Guy, vielleicht Early-Third. Allerdings auch eher uninteressant für Tennessee in der Hinsicht.
Ruben hat auch noch was dazu.
Ja, Runde 3 könnte ich Cornerback sehen.
Mitten in die
Safeties. Alles gut. Ich kann auch noch auf die andere Frage kurz eingehen. Aber ja, Cornerback tendenziell eher erst Runde 4, 5. Aber dann muss eigentlich auch noch mal was kommen, nachdem Janoris Jenkins gecuttet wurde. Und weil die Frage, die hatte ich vorher noch gesehen gehabt, denke ich, die Falcons mit QB picken.
Das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt zum Schluss aufgehoben.
Ah, okay. Dann schieben wir das ans Ende. Gut, dann rutsche ich weiter zu Nick Schoss. Den habe ich hier als besten Single High Safety, also auch eher nicht so relevant für Spielstil, aber sein Speed ist Elite, also auch er hat Sideline-zu-Sideline-Range, seine Top-Down-Drags, wenn er von seiner tiefen Zone runterkommt, sehr Elite, hat gutes Tackling, allerdings geht er halt teilweise zu hohe Risiken ein, was man halt für einen Single High Safety eigentlich nicht sehen möchte. Und für die Run-Defense in der Box ist er auch einfach nicht gemacht. Also im Endeffekt ist er wirklich nur für diese Single-High-Safety-Rolle gemacht. Aber auch er wieder, wie viele in der Class, einfach Überathlet. Also Top 1% im 40-Yard-Dash, Top 10% in Broad-Jump und Bench und generell überall gut getestet. Wird Runde 3 gehen und wenn er seine Disziplin verbessert, könnte er auch einer der besseren Safeties in der NFL werden. So, die letzten drei Spieler noch auf der Position mit Brian Cook, der auch eher der Box-Safety ist, wenn auch ein bisschen anders heißt. Gutes Tackling, gute Run-Defense, gute Ball-Skills, allerdings fehlt ihm die Acceleration und er hat auch nur ein Jahr als Starter, das heißt, da sind noch ein bisschen Fragezeichen bezüglich Experience, zumal in Coverage auch hier und da noch einige Lücken zu sehen waren in seinem Tape. Eher Third-Round-Guy, vielleicht sogar potenziell erst Anfang Runde 4. Genauso wie Kirby Joseph, riesiges Projekt. Also er ist ganz gut im Tackling und gegen was Ballskills angeht, ehemaliger Wide Receiver, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist er echt gut dabei. Aber er lange kein Starter gewesen, hat kaum eine Range und ist unfassbar roh. Also das ist für mich, er wird Runde 3, 4 gehen durch sein Upside. Aber ich habe hier Finger weg, great. Also eigentlich uninteressant. Und last but not least, auch nochmal einer der Überathleten, Toledo Safety Tyson Anderson. Super agil, relativ groß, massive Wingspan, violent Tackler, aber ein bisschen roh noch. Also seine Pursuit Angles sind unschön, er fängt die Ballträger nicht gut genug ab und seine Man-Technik ist auch unterirdisch gewesen. Also spannender Spieler für Runde 5, 6, wenn man wirklich sagen will, man nimmt die mit, guckt sich an, wie er sich in diesem Jahr entwickelt und entscheidet an dessen, ob man nächstes Jahr Mani Hooker verlängert, aber nichts, was man sonderlich hochnehmen sollte. Genau, das waren meine 8, 6,
7, noch mal durch. Wollte.
Genau. Nochmal kurz zusammengefasst, also Runde 1 sehe ich halt nur Kyle Hamilton, aber da relativ weit oben. In Runde 2 hast du dann halt mit Jaquan Brisker, Louis Sein, Dexton Hill und Nick Cross, vier Leute, die sich sehr stark unterscheiden in ihrer Spielweise und abhängig davon, was du möchtest, nimmt man halt entsprechend den Spieler. Und dann in Runde 3 kommen dann Brian Cook, Kirby Joseph und Tyson Anderson, Main Belton und McKinley eher so Forefront Prospects und an Nummer 11 meine Honorable Mention, einfach nur, weil der Name genial ist, Smoke Monday von Auburn.
Nice. Ja, Verone McKinley finde ich persönlich auch sehr spannend. Mega der Ballhawk.
Ja, aber man liest hier und da eher für eine Special-Team-Rolle gemacht und nicht als Safety-Starter.
Ich habe für die 7. noch Kendrick Duncan. Ich finde, der würde gut zu den Titans passen. Super, der hat Snaps auch im Special Teams gesehen, hat Outside Snaps gesehen und Safety, der ist so ein Titans Player, aber es ist ein Deep Sleeper. Vielleicht geht er sogar so ein Drafted Free Agent.
Ich kann mir schon vorstellen, dass die Titans einen Safety mitnehmen wollen. Dan Cruikshank ist ja nun mal gegangen. Dass es früh ein Pick sein wird, gehe ich jetzt auch nicht von aus. Wir sind relativ gut aufgestellt, aber ich denke schon, dass da ab Runde 4, 5, eher so 5, 6 auf jeden Fall einer mitgehen wird, ja.
Wer wäre da dein Favorit, Max? So zum Abschluss, wenn du jetzt sagst, in der vierten nehmen wir einen mit von denen, die du aufgezählt hast.
Nicht zwingend der vierten, aber irgendwann wird, glaube ich, einer mitgenommen werden. Mein Favorit tatsächlich, Tyson Anderson. Einfach nimm ihn mit, guck dir ein Jahr an und entscheide dann, nehmen wir langfristig als Starter mit oder reicht halt nicht.
Ich glaube, der kann auch in die Range fallen, ne?
Mit Sicherheit.
Ja. Also so, wo es interessant wird, ein Safety für uns mitzunehmen bei wenig Draftkapital. Wunderbar. Ich denke, unsere Folge ist schön lang geworden. Und wir noch haben eine auch letzte einige... Frage. Ach ja.
René, noch mal zum Schluss. Ah, das ja auch in Audio rausgeht. Die Frage ist, denkt ihr, die Falcons werden noch einen Quarterback picken oder wird Mariota Starter? Ich gehe davon aus, Mariota wird Starter sein am Anfang der Saison.
Mit also Arthur Smith, Starter wird am Anfang der Saison eh sein. Egal, ob sie jetzt QB gehen oder nicht. Ich glaube, sie gehen dieses Jahr noch nicht QB in Runde 1. Mariota wird Bridge QB werden. Man wird hoffen, nächstes Jahr Bryce Young, CJ Stroud, irgendwie jemanden aus der Region abzustauben und dann damit in die Saison zu gehen. Das ist zumindest meine Tendenz aktuell. Außer Malik Willis droppt an, ich glaube, 8, wo sie picken. Dann könnte ich mir das als Pick vorstellen, aber auch das ist dann eher so 20-30% Chance, dass das passiert.
Da bin ich ganz bei dir. Ich sehe die, also ich würde es nicht machen an deren Stelle. Ich finde, die Wahrscheinlichkeit, so wie das Team aktuell ist, da sind so viele Löcher drin, du wirst auch nächstes Jahr wieder recht hoch picken. Du wirst mal ein Spiel gewinnen, aber du wirst nicht competitive sein insgesamt. Ich würde da für die Zukunft an 8 Spieler auf einer anderen Position nehmen. Garrett Wilson oder sowas.
Schlau wären sie, wenn sie es nicht machen. Vorstellen kann ich es mir durchaus. Wenn, wir haben einfach nach dem Prinzip auch die Giants haben Daniel Jones gepickt. Wenn da irgendwie irgendwas passt. Und, ich glaube schon, dass Mariota Starter sein wird. Für wie lange ist dann die Frage? Das ist so oder so die Frage. Da müssen wir unser Titans Herz nicht zu hoch schlagen lassen. Dass er jetzt der Superstarter sein wird, ist nicht unbedingt wahrscheinlich. Ob er eine ganze Saison starten wird, weiß ich nicht. Wenn er sich gut macht, ja, warum nicht? Aber die Lösung wird er wahrscheinlich nicht für die Falcons sein. Ich gehe aber auch eher davon aus, dass die Falcons ein Downtrade-Kandidat sein könnten, weil die wirklich ja doch noch einige Löcher zu stopfen haben. Und dann, mit den Saints werden sie wahrscheinlich nicht traden, ne? Aber.
Auch naja, im Draft gibt es da auch immer wieder Beispiele. Ich könnte mir die Falcons sogar im Gegenteil als Upgrade-Kandidat sehen, falls die Texans runtergehen wollen und dann so ein Kayvon Thibodeau, Derek Stingley, ja. Kyle Hamilton, irgendwas in die Richtung.
Wir haben die Falcons aktuell als Backup-Quarterback.
Mariota hat der Rookie von letztem Jahr, Philippe Franks.
Okay.
Aber ist nur noch eine Woche hin, ne? Also nächste Woche um diese Zeit kriege ich aber so langsam echt das Flattern.
Ich freue mich schon.
Da werden wir uns noch nie aufnehmen, Tim.
Ne, Tim? Ich werde schlafen.
Live-Coverage.
Was? Vom Draft? Wie ich schlafe, ja. Kannst du gerne machen.
Controller disconnected.
Tim disconnected. Wir müssen am Ende nochmal rumfragen. Quarterback, O-Line, Wide Receiver, Downtrade. Was passiert in der ersten?
Gut. Was ich denke, was passiert.
Ja. Ja, wir müssen auch langsam mal zum Schluss kommen.
Nee, deswegen. Einfach nur, was ich denke, was passiert. O-Line, was ich machen würde. Quarterback.
Keine Ahnung vom Draft, aber das will ich auf keinen Fall.
Ich
würde mich sogar, lieber freuen mit einem Wide Receiver in der ersten Runde.
Ich kann mich über alle drei Positionen freuen, das ist das Schöne. Also ich würde mich über einen O-Liner freuen, ich würde mich über einen Wide Receiver freuen. Also ich persönlich, Wide Receiver werden wir noch hinkommen, aber ich würde es total cool finden, wenn wir irgendwie an George Pickens kommen, aber Dazu dann wahrscheinlich später. Und ich könnte mich auch über so manchen Quarterback freuen, weil ich einfach der Meinung bin, wir kommen nie in die Range da ganz nach oben, um einen guten neuen Quarterback zu picken. Und dieses Jahr gilt die Klasse einfach als so schlecht, dass man vielleicht dann doch einen Steal landen kann.
Isaiah Wilson als Lineman ist doch noch vorhanden, frei, oder? Der hat noch keinen Job. War doch mal ein High-Draft-Pick, oder?
Vielleicht.
Ich hab extra keinen O-Liner aus Georgia vorgestellt.
Wenn der Typ endlich die richtigen Psychopharmaka kriegen würde, würde der vielleicht auch wieder mit seinem Leben klarkommen, der arme Mann.
Dürfen sie eigentlich jetzt kiffen schon in der NFL? In der NBA ist es erlaubt.
Wir dürfen das nicht auf Isaiah Wilson stehen lassen. Wir müssen noch irgendwas anderes sagen.
Dürfen die ehrlich
das Frage Tim, die, Tim ist ja gerade schon weg vom Thema.
Ich glaube noch nicht.
Ich glaube auch nicht. Es war sehr cool mit euch. Danke für die Analysen und das Vorstellen der ganzen Prospects. Ich hoffe, ihr schreibt mir einfach mal oder Tim einfach mal die ganzen Namen in einer Reihe oder in einer kleinen Tabelle so runter.
Es gab noch was, eine kurze Sache. Was passiert? Ach,
das ist doch ein Thema für eine eigene Folge.
Er bleibt. Gibt's überhaupt nichts.
Im Prinzip kannst du sagen, ich gebe einfach nur meine Meinung, mach kurz wieder. AJ Brown hat gesagt, er bleibt bei den Titans. Mike Vrabel hat gesagt, solange er Trainer ist, wird es kein Trade geben. John Robinson hat vorhin gesagt, Trade wird nicht passieren. Er will einen neuen Vertrag und jetzt spielen sie eben Schach, bis im Endeffekt eine Zahl unten drunter rauskommt, von der beide Seiten sagen, damit wollen wir weitermachen.
Fertig. Wahrscheinlich geht es nur noch um Garantien oder so.
Richtig, Garantie, was weiß ich. Hier, wie können wir wo irgendwas hinschieben, dass es jetzt am Anfang nicht im Cap-Hit so hoch ist, wie zum Beispiel irgendwelche Roster-Bonuses etc. Und ja, durch ein jetzt schon Vertragsverlängerung kannst du auch den Cap in der aktuellen Saison, ich glaube, um 2,5 Millionen senken, da du eben den Roster, also den Cap-Hit, den er dieses Jahr hat, noch auf die anderen Jahre ein bisschen mit verteilen kannst.
So. Vor nächstem Donnerstag AJ Sein und Big Jeff.
Also meiner Meinung nach ist es einfach jetzt nur Schachspielerei, bisschen hin und her. Der eine macht hier ein bisschen dummes Zeug, die anderen sagen gar nichts dazu, außer es gibt kein Trade und passt. Und demnächst sehen wir, wie AJ Brown einfach wieder ein Bild postet oder irgendwo Titans Receiver, was weiß ich.
Der will nur, dass wir alle schon mal die Jerseys bestellen.
Oh ja.
Okay.
Gut.
Mein dritter Anlauf. Ich danke euch nochmals vielmals. Freue mich schon auf die nächste Folge, die wir am Sonntag aufnehmen werden. Dann haben wir noch den Klaas zu Gast. Und endlich mal wieder in diesem Sinne. Schönen Abend noch. Viel Spaß beim Zuhören allen, die es morgen am Tag oder die ganzen Tage hört. Time up.